Das ist weit vorgeschritten, aber wir wollen zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament nehmen, und zwar aus Hebräer 13. Hebräer 13, den Vers 10. Da sagt Gottes Wort in Hebräer 13, Vers 10. Wir haben einen Altar, von welchem kein Recht haben zu essen, die der Hütte dienen. Soweit Gottes Wort. Sobald wir als Kinder des Lichts über eine Bibelstelle Klarheit haben möchten, ist es vonnöten, die vorangehenden Verse und die nachfolgenden Verse im Zusammenhang zu besehen. Unter der Wirkung des Heiligen Geistes ist der Schreiber des Hebräerbriefes, mit dem wir hier zu tun haben, bemüht, wir könnten sogar sagen stark bemüht, den Blick der Erretteten in Christo hin auf Christus zu lenken. Das ist eigentlich der Grundsatz, der Grundtenor des ganzen Hebräerbriefes als solchen. Der Schreiber dieses Briefes will unsere Blicke wegwenden von all den Dingen, die in und um uns sind, hin zu Christus, den Erlöser selbst. Denn nur dort und allein dort begegnen uns seine wunderbaren Segnungen. Der Apostel gibt Ermunterungen zum Ausharren auf dem Glaubensweg. Eine wunderschöne geistliche Medizin der Anwendung an uns selbst und für andere Glaubensgenossen. Und dabei erinnert er in diesem ganzen Brief an die Engel, an Glaubenspersonen und an die gewaltigen Geschehnisse dermaleinst im Alten Bunde. Und am Ende des Briefes in Kapitel 13, da ermahnt er zu einem Wandel, welcher der Person Jesu Christi zu entsprechen hat. Er ermahnt, dass wir das Wesen Jesu aufzunehmen haben, um Christus zu entsprechen. Und um nun dieses richtige Verständnis für diesen Vers 10 zu erhalten, zu erlangen, wie eingangs erwähnt, so ist die vorangehenden Verse zu besehen sind, und wir wollen da anfangen, erkennen wir in Vers 1 bis 6 die Aufforderung zum Verbleib in der Bruderliebe. Das steht hier in diesem Kapitel an erster Stelle. Und wir können uns vorstellen und wissen sicherlich zugleich weshalb. Zur Gastfreundschaft, aber auch zum Mitgefühl mit den Gefangenen. Das sind heute die mit Stricken gebundenen, die vom Feind gebundenen, wie das in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 7 ausgedrückt wird, oftmals Willensgefangene. Wir sollen nichts besser wissen, sondern Mitgefühl haben, sagt hier die Bibel Gottes Wort. Dann an die Ungemach Leidenden die rechte Einstellung zu materiellen Gütern und so weiter. Es ist ein wunderbares Mitteilen des Wortes Gottes in das praktische Leben eines Erretteten. Aber auch Ehre in der Reinerhaltung bezüglich der dort genannten Sünden. In Vers 7, da wird an unsere Führer erinnert. Das hat nichts mit Hitler zu tun, ich wollte das nur sagen. An eure Führer. Hier werden Führer als solche bezeichnet, die das Wort Gottes zu uns geredet haben. Hier fällt uns auf, Vergangenheit. Geredet haben. Das heißt, sie sind nicht mehr unter uns, schon damals. Wir wissen, dass der Hebräerbrief einer der letztgeschriebenen Briefe ist. Sondern, dass diese Führer, die das Wort Gottes zu ihnen redeten, inzwischen beim Herrn weilten. An dieser Stelle werden wir ermahnt, den Ausgang ihres Wandels anschauend, ihrem Glauben nachzuahmen. Es kommt also darauf an, wie der Ausgang, der Abschluss, das Ende ihres Wandels war. Angefangen haben schon viele gut. Aber die Bibel lenkt hier unseren Blick auf solche, die das Wort Gottes verkündigt haben in Betreff des Endes ihres Wandels. Und dem Glauben bei Ausgang ihres Wandels sollen wir heute nachahmen. Auch ein solcher Führer ist ein schwacher Mensch, so könnten wir konstatieren. Und manches in seinem Leben mag da unvollkommen sein und damit nicht nachahmenswert sein. Aber die Bibel grenzt hier ein, sein Glaube ist nachahmenswert. Und mehr sagt ja das Wort hier auch gar nicht über die Führer. In Vers 8, im Zusammenhang gelesen, lenkt also die Erinnerung hin zu zwei Punkten. Erstens, die Führer sind von uns gegangen, das heißt, sie konnten nicht bleiben. Aber unser Herr Jesus Christus, von dem sie Zeugnis gaben, er ist bei uns geblieben. Er wird bei uns bleiben. Gestern und auch heute, solange es heute heißt. Und zweitens, sie haben uns, die dieses Wort verkündigten, sie haben uns die herrliche Person Jesu Christi vor Augen gestellt, indem sie das Wort Gottes redeten über den, der da bleibt, bis in alle Ewigkeiten. Bereits in jenen damaligen Tagen existierte diese Lehre der Nikolaiten. Wir kennen das Urteil Gottes in den Sendschreiben über diese Lehre. Daher in Vers 9, sich nicht fortreißen zu lassen durch fremde Lehren. Die Bewahrung liegt einzig in der Befestigung der Herzen durch Gnade, heißt es da. Das ist eine Sache, über die ich hier leider aus Zeitgründen nicht reden kann, aber ich möchte die Geschwister bitten, sich damit zu befassen, im Worte Gottes. Wir kommen irgendwann einmal auf diese Aussage und werden dann Näheres hören. die Gnade, die dort erwähnt ist, erhalten wir durch treues Dranbleiben im Gebet und im danach Ausstrecken. Nicht aber erhalten wir die hier erwähnte Gnade durch äußere Formen. Und eine dieser äußeren Formen wird uns hier genannt, durch Speisen. Es waren also damals Zeiten, in denen Gläubige lebten, die haben gesagt, du musst das und jenes essen, dann bist du Gott wohlgefällig, dann kommst du in große Gnade. Und unnüchterne Gläubige werden auch heute geradezu daran erkannt. Nämlich, wenn sie sich Gewicht legend auf äußere Dinge verlagern. Hier war es ein bestimmtes Essen, das sie noch vorgeben, wo übergroßer Wert darauf gelegt wird, dass man sich übertrieben merklich von anderen unterscheidet. Hier geht's um das äußere Bereich. Vor Jahren erzählte mir eine Schwester in Christo von auswärts, dass sie mit Gläubigen in einer Gemeinde sei, wo der Mann aus Gründen der Gotteswohlgefälligkeit nur Anzüge in beiger Farbe trage. Das ist Unnüchternheit, dass wir wissen, was da gemeint ist. Die Betonung auf äußere Dinge, die wir im Leben durchleben, so stark in den Vordergrund zu drücken und das zu tun, dass eine, wie man in diesen modernen Zeiten sagt, eine Kommunikation entsteht mit anderen Gläubigen. Unnüchternheit, sagt Gottes Wort. Mit Sicherheit handelt es sich um das hier im, um das jüdische Speisengesetz. Und darum legt der Schreiber des Hebräerbriefes den großen Unterschied dar zwischen dem Christentum und dem Judentum. Er stellt diese beiden Dinge praktisch nebeneinander zum Vergleich und zum Beurteilen der Dinge als solche, damit wir uns selbst ein klares, nüchternes Urteil bilden sollen. Und so benutzt er das ganz bekannte, uns allen sogar noch bekannte Bild des Altars. Vers 10. Jetzt sind wir da. Wir haben also jetzt nach dem Worte Gottes gehandelt und haben die vor uns liegenden Verse in Kurzform einbezogen. Jetzt sind wir auf dem Vers 10. Im Alten Testament, da wurden die Opfer auf dem ehernen Altar gelegt, gebracht, und die Priester des Alten Testaments lebten von den Opfern. Denn bei den Sündopfern, da kamen nur ganz gewisse Stücke auf den Altar, die Masse der Opfer war für das Priestertum. Sie lebten davon. Indem sie diese Priester, diese Opferteile dann aßen. Wir lesen davon in 3. Mose 6, Vers 7 bis 11 oder 3. Mose 7 von Vers 1 bis 10. Aber wir wollen das auch neutestamentlich uns bestätigen lassen und schlagen dazu eine Stelle in 1. Korinther 9 auf. 1. Korinther 9, ja, da ist es der Vers 13. Da sagt Paulus im Brief an die Korinther, wisset ihr nicht, dass die, welche mit den heiligen Dingen beschäftigt sind, aus dem Tempel essen? Die, welche des Altars warten, mit dem Altar teilen?
Das sagt Paulus an die Gemeinde, an die neutestamentliche Gemeinde zu Korinth.
Und in dem gleichen Brief, Kapitel 10, den Vers 18, wo es heißt, seht auf Israel nach dem Fleische. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Das Essen vom Altar drückt Teilhaben an dem, was das Opfer für Gott ist, und Gemeinschaft mit Gott aus. Wir wissen, dass der eherne Altar und die auf ihm dargebrachten Opfer Vorbilder waren von dem Kreuz auf Golgatha und dem Opfer Christi auf demselben. Das ist unser Altar, von dem wir essen, indem wir uns an ihm, unserem Gott, erfreuen dürfen. Von uns, von ihm ernähren, uns von ihm ernähren. Er ist das Brot des Lebens. Ja, unser Altar, von dem hier geredet ist, in Vers 10, ist Christus, der Herr, unser Erlöser, mit all dem, was er auf dem Fluchholz, dem Kreuze, welches sein Altar war, auf dem er sich selbst hingab, sagt Gottes Wort, vollbracht hat. Das ist unser Herr. Er hat das alles vollbracht. Eine wunderbare Tatsache, sowohl für Gott, dem Vater, als auch für uns. Wenn aber der heilige Gott durch nichts und durch niemanden ansonsten befriedigt werden kann als durch Christus, wie könnten dann noch Gläubige meinen, mit religiösen Übungen und Unnüchternheiten, mit dem stark betonten äußeren Handlungen oder mit irgendeiner Religion des Fleisches, über das Paulus in seinen Briefen ins Gericht geht, auch wenn es eine christliche Religion ist, Gott einen Dienst tun, ihn, unseren Herrn, befriedigen wollen, ihm Freude machen zu können. Der Altar, war gesagt, ist Christus. Der Altar, von dem zu essen, mit dem Gemeinschaft haben, kein Recht besitzen, die der Hütte dienen. Wenn schon alttestamentliche, von Gott eingerichtete Kulten der schattenhaften Bedeutung war, heute keinen Zweck mehr für Gott hat, wie viel weniger eine menschliche Unnüchternheit. Darum hinaus zu ihm, außerhalb des Lagers, liebe Geschwister, das ist unser Platz. Christus, war gesagt, ist unser Altar. Welche kostbare Bedeutung enthält dann das Wort wie 2. Mose 29, Vers 37, wo es heißt, der Altar soll hochheilig sein. alles, was den Altar anrührt, sagt Gottes Wort dort in 2. Mose 29, 37, wird heilig sein. Das bedeutet für den Herrn Jesus Christus, abgesondert sein von diesen Dingen der Welt, ganz für unseren Herrn zu leben. Alle Lebensgebiete, die uns betreffen, ihm auszuliefern, damit er Herr sei in uns, in allem. Und wenn es das nun wird, dann soll es dies auch praktisch und tatsächlich sein. So oder zumal die Erfüllung in Christo Jesu längst vollzogen ist. So wie die Erretteten sich von dem Altar, der hier erwähnt wird, nähren, haben kein Recht, die der Hütte dienen, das heißt, die noch immer in den Schattenbildern leben. Denn durch das Festhalten an den Schattenbildern des alttestamentlichen Rituals wird verleugnet, ich wiederhole, wird verleugnet, dass Christus die Erfüllung der Vorbilder ist. Ist auch eine Christusverleugnung. Zugleich aber wird auch verleugnet, dass Christus der ist, von dem diese Vorbilder reden. Das heißt, sie verwarfen ihn und verwerfen ihn auch heute noch. Und diese Verwerfung schließt sie völlig von dem aus, was wir durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus bezüglich des ewigen Lebens besitzen. Was wir durch seine Gnade haben. Und das zeigt uns der Vers 11. Wir haben ja gesagt, vorher und nachher ein bisschen. Der zur Begründung für das in Vers 10 Gesagte uns auf ein alttestamentliches Vorbild hinweist, nämlich das Sündopfer, dessen Blut durch den hohen Priester, wie wir es wissen, in das Heiligtum, das Allerheiligste, hineingetragen wurde und die Tatsache hervorhebt, dass von solchen Tieren die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt wurden. 3. Mose 16, Vers 27. Darin sehen wir jetzt klarer und ein Bild sowohl für die Verwerfung des Herrn Jesus seitens der Welt als auch für das Nicht-Teilhaben derselben an ihm, Christus. Jesus Christus ist ein von der Welt verworfener Heiland. Diesen Christus, den wir in unseren Herzen haben. Genauso wie von den Tieren die Leiber außerhalb des Lagers verbrannt wurden, so hat er, Christus, außerhalb des Tores gelitten. Vers 12. Das Lager. Und zwar zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde.
war die damals religiöse Welt in Jerusalem. Mit ihrem Sitz des Priester- und Hohenpriestertums nebst all den Ritualen des Alten Testaments. Das Judentum damaliger Tage in Orthodoxie. Und genauso ist es bis heute geblieben. An der jüdischen Orthodoxie hat sich von damals bis heute überhaupt nichts geändert. Christus ist ihnen auch heute noch Feind. Sie wollen auch heute nicht, dass dieser über sie herrsche. Aber er wird es trotzdem tun, weil er sie nicht zu fragen hat. Und für die aus der Namenschristenheit heraus gläubig gewordenen ist das Lager die jetzt religiöse Welt, die uns umgibt. Christus im Taufschein bis hin zur Beerdigung, aber nicht im Herzen. Eine religiöse, verlorene Welt um uns, die nach Christus verlangt, ihnen aber nicht gebracht wird. Eine Situation von Millionen von Verlorenen, die ihn Christus innerlich nicht kennt und auch mehr oder weniger offen oder bewusst damit verwirft. Es muss uns hier klar werden, dass alles das, was nicht dem Herrn Jesus Christus gehört, antichristlich ist. Das muss uns klar werden. Es gibt in dieser Frage keinen goldenen Mittelweg. Mit einem Bein ein wenig Christus, mit dem anderen Fuß ein wenig in dieser Welt, ist völlige Verlorenheit. Aber da, wo er, unser Herr Jesus, verworfen ist, da kann niemals mehr unser Platz sein. Daher in Vers 13 die Aufforderung: Deshalb lasst uns zu ihm, Christus, hinausgehen außerhalb des Lagers. Neutestamentlich Lager. Seine Schmach tragend. Das sagt uns der Geist Gottes. Es ist interessant, diese Zusammenstellung hier von diesen Mitteilungen und Ermahnungen in dieser Reihenfolge von Hebräer 13. Haben wir in unseren Herzen diese Trennung schon vorgenommen? Nun, es gibt dann Gläubige, die da sagen, das ist nicht so wichtig. Und wir müssen dazu eine Frage erheben, die da lautet: Kann etwas nicht so wichtig sein, was Gott sagt? Kann etwas unbedeutend und unwichtig für uns sein, was Gott zu uns redet? Ich glaube, dass wir die Frage in aller Stille persönlich dem Herrn geben dürfen. Lassen wir uns vom Feind nicht behindern, ihm, Christus, zu gehorchen. Das allein macht unsere Herzen glücklich, wo wir Übereinstimmung mit den Aussagen des Wortes Gottes finden und haben. Den Platz der Schmach außerhalb des Lagers mit Jesus, unserem Herrn, teilen. Köstliches Teil heute noch, denn mit diesen wird der Herr seine Herrlichkeit im Himmel teilen.
als in der Welt, im religiösen Lager, einen Platz der Ehre zu haben. Ich stelle die Frage, können wir, die wir durch die Macht Jesu und sein wunderbares Blut Erlösung gefunden haben, mit einer Welt, die in ihrer Religiosität ihn verworfen hat und auch noch verwirft, uns eins machen und mit ihr Gemeinschaft haben? Ist das überhaupt im Willensbereich und dem Genehmigungsvorgang Gottes enthalten? Wir brauchen doch hier nur 2. Korinther 6, Vers 14 bis 18 zu lesen, um hier ganz, ganz klar zu sehen. Gläubige, die nicht völlig klar sind, können nicht lesen, sind geistliche Analphabeten. Und es gehört viel Ungehorsam dazu, den aufgrund des Werkes Jesu am Kreuz nun den Heiligen Geist zu besitzen und dann nicht in der Wahrheit zu wandeln. Insoweit wir solches tun, verleugnen wir ihn, Christus. Und dann gehört auch unser Herz nicht mehr ihm, der außerhalb des Tores für uns gelitten hat. Wir wissen, dass alle Gegenstände des Gottesdienstes im Alten Testament, alle Geräte und alle Opfer Vorbilder auf Christus waren. Damit auch der eherne Altar und die auf ihm dargebrachten Opfer. Immer sehen wir darin nur Christus und immer wieder Christus. Und es ist wunderbar, wenn Gott uns die Augen für sein kostbares Wort öffnet und wir Gemeinschaft haben dürfen in seinem wunderbaren Wort. Das Wort seiner Wahrheit. Denn alles, was mit dieser Wortwahrheit nicht in Übereinklang steht, ist Lüge. Geschwister, diese Lüge hat die Gemeinde Jesu im Jahre 1983 schwach werden lassen über Jahrzehnte. Kompromisse, Koexistenzen sind alles teuflische Erfindungen. Die Gemeinde Jesu ist mehr oder weniger mit diesem Salat vermischt und verbunden. Ich glaube, wir brauchen eine Reinigung. Das, was die Gemeinde Jesu bedarf, ist eine vom Herrn dosiert, genau verordnete Reinigung. Jesus Christus ist alles für uns. Und in ihm ist uns auch alles geschenkt, sagt Paulus in Römer 8, Vers 32. Was suchen wir? Ich sag's jetzt in der Wahrheit, die wir errettet sind. Wir Hochbegnadeten, die wir dem Herrn gehören, also in den Religionen des Fleisches. Was haben wir überhaupt da drin noch zu suchen? Der Herr gebe uns Licht, durch seinen Geist diese Dinge zu sehen und dann praktisch zu handeln, im Gehorsam gegen sein Wort, und zwar aus Liebe zu ihm. Wir lesen das in Johannes 14, Vers 21. Aus Liebe zu ihm. Und alles, was ihm diese unsere Liebe versagt, ist Liebe zu anderen Dingen als außer Christus.
in dem wir leben. Hier ist das ewige Leben angesprochen. Und zwar solches nach Johannes 10, Vers 10 in Überfluss haben. Aber er ist auch unsere Ruhe. Hebräer Kapitel 4. Unser hoher Priester, Kapitel 5 bis 7. Unser Opfer, Hebräer 9 bis 10. Und nun unser Altar. Unser Ein und Alles, Jesus Christus. Hochgelobt sei er, unser Gott, ewiglich. Wie reich sind wir gemacht in ihm. Ach, dass es uns doch völlig zum Bewusstsein käme, damit wir alle Tage darin wandeln, in diesem Bewusstsein Christus, der die Welten, die Sichtbaren und die Unsichtbaren gemacht hat, mein persönlicher Herr ist. Wie darf ich da stille werden über die Probleme meines Lebens? Das ist, wenn ich ihm vertrauen darf, werde ich stille. Wissen wir das? Und schätzen wir das so, dass wir außerhalb des Lagers bei ihm und mit ihm zu sein und seine Schmach zu tragen für ein köstliches Gut halten, so köstlich, dass er Christus uns genügt. Weil es ihm, ja, weil es seinem und unserem Gott und Vater genügt, sollte es uns nicht mehr genügen. Was uns Jesus der Herr sein will und ist, möchten so unsere Herzen in den letzten Tagen, sagen wir es im Ausdruck dieses Kapitels, durch unsere Herzen, durch die Gnade befestigt werden. So ist also der Altar Christus und das, was wir von diesem Altar zugleich auch essen, die wir ihm gehören, die anderen kriegen nichts, die können ja zu ihm kommen. Nicht zum Altar, sie haben zum Kreuz zu kommen, wenn sie sich erretten lassen wollen. Wir unterhalten uns gar nicht mit dem Verlorenen über die Segnungen der Helligkeit. Wir haben uns mit ihnen über Golgatha zu unterhalten. Da gehören sie hin. Und das, was wir von diesem Altar essen, Christus, indem wir ihn so betrachten in seinem Wort, und unsere Herzen an ihm sich erfreuen und stärken als dem ewigen, dem gültigen und vollkommenen Opfer für uns am Kreuz. Wegen dieser seiner Betrachtung versammeln wir uns insbesondere zu seinem Gedächtnismahle, um zu schauen, seine am Kreuz so völlig enthüllte Liebe ein wenig auch in unseren Herzen beantwortend zu erfassen. Den Vers 13 fassen wir nicht so auf, dass es sich um einen Dienst handelt, sondern so, den Platz der Verwerfung mit ihm Christus zu teilen, einer Welt gegenüber, die ihm Christus diesen Platz gegeben hat. Wir müssen immer davon ausgehen, dass die religiöse Welt ihn Christus ans Kreuz gebracht hat, was sie auch heute noch tut. Um das zu tun, da müssen wir zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers. Tun wir das, so werden wir seine Schmach tragen. Darum bezieht sich Vers 13 auf den Altar von Vers 10, in dem denn dieser ist außerhalb des Lagers. Denn er, Christus, hat ja, wie die Schrift sagt, außerhalb des Tores für dich und mich gelitten. Welche sollten wir dann sein, dass der Herr Freude, nicht viel, ein wenig Freude an uns findet, durch Treue und Gehorsam zu seinem Wort? Der Herr möchte dieses Wort heute an unser aller Herzen hin zum Gehorsam segnen, damit sein Name verherrlicht wird durch dich und mich. Amen.